herzlich willkommen und vielen Dank. Nicht nur der Klavierspielerin, auch der Technik, vielen Dank auch, die den Kaffee bereitet haben, auch euch, dass wir hier überhaupt sein dürfen, hier in eurer Gemeinde in Hannover. Vielen, vielen Dank. Danke auch, dass Sie da sind. Morgen geht es dann mit diesem Thema im Grunde genommen weiter. Heute fangen wir an. Panik, Jesus ist bereit, wir aber nicht. Nun, was ist Panik? Wie kann man das sagen? Angst. Ich möchte mal so sagen, Panik ist, wenn man das Richtige auf die falsche Weise und zum falschen Zeitpunkt tut. Ein kleines Beispiel, ich selber erlebt, bei uns in der Nachbarschaft hat es gebrannt. Das war so ein kleines Gartenhäuschen, wo man immer wieder mal so ein kleines Fest gefeiert hat. Das hat gebrannt, es war 1. August. Da haben wir die Angewohnheit in der Schweiz, 1. August ist ein Nationalfeiertag. Früher bei euch der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, bei uns der 1. August. Unser Nationalfeiertag geht zurück auf das Jahr 1291. Das heißt, schon etwas länger her, haben wir die Angewohnheit, so Lampions, kennt ihr das, mit Kerzen drin, ja, die aufzuhängen. Und die ganze Familie war dann weg, nur der Opa war noch zu Hause. Und plötzlich fängt einer dieser Lampions fängt Feuer und entzündet das ganze Gartenhäuschen. Der Opa, der sieht das, er rennt raus, holt einen Schlauch, hängt den an und fängt an, den Blumen Wasser zu geben. Das heißt, er hat in seiner Panik wohl das Richtige tun wollen, aber es kam falsch raus. Anstelle, dass er das Feuer gelöscht hat, hat er den Blumen Wasser gegeben. Das ist Panik. Mir scheint so, wie wenn unsere ganze Welt in Panik ist. Wir lesen in 1. Thessalonicher, das sind auch Endzeitsreden, da wird uns hingewiesen auf die letzte Zeit, 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Da sagt uns der Apostel Paulus, er schreibt das den Thessalonichern und er sagt, und wenn sie sagen werden, also die Menschen, wenn sie sagen werden, Friede, Friede, keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell übereilen, so wie eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Unsere Welt, sie liegt in Geburtswehen. Ich habe gestern das erste Mal in meinem Leben eine Bildzeitung gekauft. Das erste Mal. Und man kann sie gerne nachher schnell anschauen. Da sehen wir, in Berlin gab es anscheinend eine große, große Beerdigung eines Gangsters. Kamen über 2000 Leute, kamen zu dieser Beerdigung. Ich bin erschrocken, unsere Welt, sie liegt in Geburtswehen. Aber man redet, Friede, Friede, keine Gefahr, wir haben alles im Griff. Und eine Geburt zeichnet sich ja ab, oder nicht? Ich kann mich gut erinnern, wir haben 4 Kinder, als das erste Mal ein Kind unterwegs war, man lebt mit dem, mit der Schwangerschaft, man geht mit dem mit. Und plötzlich ist der Moment da, wo die Geburt losgeht. Wie aus heiterem Himmel. Unabänderlich, unaufhaltsam, bis hin zum endgültigen Zeitpunkt, wo das Baby dann auf der Welt ist. Und da kann es passieren, dass man aus lauter Überraschung das Verkehrte tut. Interessant, dass der Herr Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Die Jünger redeten mit dem Herrn Jesus und sprachen über ihn über das Ende. Wann wirst du dann endlich dein Reich aufrichten? Wann wirst du kommen, um dein Reich aufzurichten? Wann wirst du das messianische Königreich installieren? Wann wird es sein? Und die Jünger sagten Folgendes. Und ich denke, das hatten sie im Kopf, als sie den Herrn Jesus fragten, wann wirst du dein Reich aufrichten? Nämlich das, was der alte Prophet Micha gesagt hat in Micha 4, wo es heißt, an jedem Tage spricht der Herr, will ich das Hinkende sammeln und das Verstoßene zusammenbringen und die, denen ich Unheil zugefügt habe. Und ich will aus dem Hinkenden einen Überrest machen und aus dem, was weit entfernt war, ein starkes Volk. Und der Herr wird über sie als König herrschen, auf dem Berge Zion von nun an bis in Ewigkeit. Und du Turm der Herde, du Hügel der Tochter Zion, zu dir wird gelangen und zu dir wird zurückkehren die frühere Herrschaft, nämlich das Königtum der Tochter Jerusalem. Also der Herr Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen, die Jünger fragen den Herrn Jesus, ja wann wirst du dein Königreich aufrichten? Wann wirst du kommen? Wann wirst du deine Herrschaft antreten? Die Propheten, Jesaja, Micha und so weiter, die haben alle über das gesprochen. Und die Jünger fragen den Herrn Jesus, ja was wird das sein? Und der Herr Jesus, er ist mit seinen Jüngern auf dem Ölberg, jedes Jahr sind wir einmal in Israel, dann stehen wir oben auf dem Ölberg und wir zeigen den Menschen das ganze Tempelplattform, wo jetzt heute die Oma-Moschee und der Felsen drauf steht. Und die Jünger waren mit dem Herrn Jesus oben auf dem Ölberg. Sie fragen den Herrn Jesus, wann wirst du dein Königreich aufrichten? Und sie zeigen dem Herrn Jesus die ganze Tempelanlage. Könnt ihr nachlesen, Matthäus Kapitel 24, Vers 1. Was heißt, und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Die alten Rabbiner sagen, wer damals den Tempel nicht gesehen hat, hat kein schöneres Gebäude auf dieser Welt gesehen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, in Jerusalem an der Klagemauer gibt es eine 3D-Installation, das heißt eine Show, das geht man in einen Raum hinein, da bekommt man einen Kopfhörer, eine 3D-Brille und man setzt sich auf einen Stuhl und dieser Stuhl kann sich drehen. Und dann geht man in diese 3D-Show, geht man zurück in die Zeit des Tempels und der König Herodes. Und man kriegt einen Einblick in die Herrlichkeit dieses Tempels. Ich war da drin, und ich war in der Zeit des Herrn Jesus, konnte mich rumdrehen, habe ich gesehen, wie wir die Treppen hochsteigen und immer mehr näher zu diesem Tempel kommen. Und diese Tempelaußenmauern, die waren über 50 Meter hoch. Man hat sich umgedreht und man war einer dieser Pilger, die hinaufziehen. Und sie haben dann miteinander, haben sie gesungen, diese Stufenlieder. Und wenn man dann die Türen sieht, wie die Leviten diese Tore auftun, da mussten zwei Leviten sein, um nur einen Flügel aufstoßen zu können. Und man hört dann diesen Tempelchor singen und man ist ein Teil dieser Pilger. Man kommt immer näher, man sieht diese großen, großen Leuchter, die das im Vorhof der Frauen standen. Und jeder dieser Leuchter war 27 Meter hoch. Und man hat den zum Laubhüttenfest, hat man die angezündet und man sagt, wenn diese Leuchter gebrannt haben, es waren vier Stück, dann war ganz Jerusalem erleuchtet von diesem Licht. All das sieht man, da kommt man immer näher und dann sieht man das eigentliche Tempelgebäude. Und dieses eigentliche Tempelgebäude war außenrum total vergoldet. Und wenn dann im Osten, das heißt über dem Ölberg, der Sonne aufging und sich in diesem Licht widerspiegelt hat, dann musste man sich geblendet abwenden. Und diesen Tempel zeigt die Jünger dem Herrn Jesus und sagen, schau einmal diese Tempel, schau mal diese Steine. Und wenn sie dann hinuntergehen in den Hasmonäertunnel, sie gehen hinunter in den Hasmonäertunnel und sie laufen entlang der Umzäunungsmauer dieses Tempels. Da gibt es Steine, die sind 560 Tonnen schwer. Und der Herr Jesus sagt Folgendes. Matthäus 24, ab Vers 2. Da sagt der Herr Jesus zu ihnen, und ich kann mir die Panik vorstellen, die Panik, die die Jünger ergriffen hat. Als der Herr Jesus zu ihnen sagte, seht ihr nicht dies alles? Also die ganzen Tempelanlage? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und dann sagt, es kommen die Jünger zu Herrn Jesus und fragen, als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger alleine zu ihm und sprachen, ja, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Sie fragen Herrn Jesus ganz direkt, wann wirst du kommen und was werden die Zeichen sein, wenn du wiederkommen wirst. Nun, die Jünger waren erschrocken, als der Herr Jesus sagt, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Und es hat sich in erschreckender Weise erfüllt, 70 nach Christus. Titus kam, hat Jerusalem belagert, hat Jerusalem erobert und der Tempel wurde ein Raub der Flammen. Zu Hunderttausenden sind sie in Gefangenschaft geführt worden, zu Zehntausenden gekreuzigt. Man sagt, es hätte damals keinen Baum mehr gegeben, wo nicht ein gekreuzigter Jude gehangen sei. Und der Tempel ein Raub der Flammen. Nun, was geschieht mit Gold, wenn es in die Hitze kommt? Es fängt an zu schmelzen. Und so ist das ganze Gold des Tempels, diese ganze Fassade, die überkleidet war mit Goldplatten, ist das ganze Gold ist geschmolzen und in die Ritzen dieser Steine hineingeflossen. Und als dann das Ganze erkaltet war, sind die römischen Soldaten gegangen und haben den ganzen Tempel auseinandergerissen. Und sie haben all den Schutt runtergeschmissen, um dieses Goldes habhaft zu werden. Und es hat sich wörtlich erfüllt, dass Herr Jesus gesagt hat, von diesem Gebäude wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und dann passierte Folgendes. Nur einige Jahre später gab es noch einmal einen Aufstand, 135 nach Christus. Da gab es noch einmal einen Aufstand, den sogenannten Bar Kochba-Aufstand. Und da kam der Kaiser Hadrian, der hat auch den Wall gebaut in Großbritannien. Da kam der Hadrian, hat Jerusalem noch einmal belagert und dann hat er endgültig Schluss gemacht mit Jerusalem. Er hat Jerusalem gepflügt, Salz darüber gestreut, den Juden bei Todesstrafe verboten, dieses Gebiet zu betreten und einen neuen Namen gegeben. Und genau dann hat das angefangen von dem, was wir lesen in Hosea Kapitel 3, Vers 4. Hosea Kapitel 3, Vers 4, wo der lebendige Gott sagt, durch den Propheten Hosea, denn die Kinder Israel, sie werden viele Tage ohne König bleiben, das heißt ohne Regierung, ohne Fürsten, ohne Opfer, das heißt ohne Tempel, ohne Bildsäule, ohne Ephod und ohne Teraphim. Das waren die Gerätschaften des hohen Priesters. Seit dem Jahre 135 nach Christus ist Jerusalem versunken in die Vergessenheit und Bedeutungslosigkeit. Und selbst das Land hat sich auf dramatischste Weise verändert. Wenn man heute, 2018, nach Israel fährt, sieht das alles ganz anders wieder aus. Heute blüht Israel wieder, aber nur einige Jahre zurück schreibt Mark Twain Folgendes. Im Jahre 1867, die Juden waren zerstreut, fast 2000 Jahre lang, das Land war in Mitleidenschaft gezogen, der Tempel war zerstört und selbst das Klima in Israel hatte sich verändert in der Zeit, als die Juden weg waren. Und so schrieb Mark Twain 1867 und ich lese Ihnen das vor, was Mark Twain geschrieben hat. Und er sagt über Israel Folgendes. Von allen Ländern mit öder Landschaft muss Palästina, glaube ich, der Gipfel sein. Die Berge sind kahl, sie haben stumpfe Farben, sie zeigen wenig malerische Formen. Die Täler sind hässliche Wüsten, von einer schwachen Vegetation gesäumt, die einen sorgenvollen und verzagten Ausdruck an sich hat. Das Tote Meer und der See Genezareth schlafen inmitten eines weiten Landstrichs von Bergen und Ebenen, in dem das Auge auf keiner angenehmen Tönung ruht. Es ist ein hoffnungsloses, ödes, verzweifeltes Land. Palästina sitzt in Sack und Asche. Über ihm brütet der Bann eines Fluches, der seine Felder hat verdorren lassen und seine Tatkraft gefesselt hat. Und das berühmte Jerusalem selbst, der erhabenste Name in der Geschichte, hat alle seine alte Größe verloren und ist zu einem Bettlerdorf geworden. Das schrieb Mark Twain im Jahre 1867. 2000 Jahre lang lag Israel in einem Dornröschenschlaf. Doch vor einiger Zeit, noch nicht allzu lange zurück, nämlich im Jahre 1882, hat sich das Blatt gewendet. Warum sage ich das Jahr 1882? Wer kann mir das sagen? Können Sie sogar auf Wikipedia eingeben, können Sie eingeben, Aliyah, das heißt auf Hebräisch die erste Rückreise, die erste Einwanderungswelle zurück nach Israel. Aliyah 1882 auf Wikipedia ist die erste große Einwanderungswelle zurück in das Land der Väter. Die Juden kehren zurück. Die strömen heim in das Land. Der Schrecken des Holocaust hat schlussendlich ihnen eine Heimatstadt gegeben. Das am 14. Mai, und wir waren dieses Jahr am 14. Mai, waren wir gerade in Jerusalem. Wir haben darüber nachgedacht, 70 Jahre Israel. Und heute ist Israel wieder zurück im Lande ihrer Väter. Und interessant, wie die Juden zurückkehren, ändert sich nicht nur das ganze Klima, es ändert sich auch sogar das Land, es fängt wieder an zu blühen und zu grünen. Und genau das hat auch der Prophet Jesaja gesagt, 600 vor Christus. 600 vor Christus hat Jesaja gesagt in Jesaja 35, Vers 1 und 2. Da sagt dieser Prophet Jesaja, und die Wüste und die Einöde, sie wird frohlocken, und die Steppe wird jubeln, und sie wird wieder blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Und interessant, wenn Sie mal im Frühling in Israel sind, das ist so was Schönes, da kommt ein Regen und die ganze Wüste fängt an zu blühen. Aber nicht nur das, wir sehen ganze riesengroße Felder. Wenn man auf dem Berg Tabor ist oder auch auf einem anderen hohen Berg, auf dem Karmel zum Beispiel, man sieht hinunter, man sieht in die Jezreel-Ebene und so weiter, da sieht man riesengroße Flächen von grünem Land, Kulturland. Noch vor 70 Jahren war das eine Einöde und total versumpftes Gebiet und Malaria-Gebiet. Heute, was sagt Jesaja 32, Vers 15? Dann wird die Wüste wieder zum fruchtbaren Lande werden. Und das fruchtbare Land wird wie Wald geachtet sein. Ich kann mich gut erinnern, auf meiner ersten Israel-Reise, das war 1992 war das, da war noch einer der Pioniere von damals bei der Staatsgründung mit auf unserer Reise. Ein Jude, er war Reiseleiter und hat uns Folgendes gesagt damals, als sie nach Israel kamen und anfingen Bäume zu pflanzen. Da haben sie sich gefreut, wenn sie einen Wald hatten von 15 Bäumen. Und haben gesagt, wir machen jetzt ein Picknick, sind hingefahren in diesen Wald von 15 Bäumen. Und heute hat der jüdische Nationalfonds hat über 200 Millionen Bäume gepflanzt. Dann wird die Wüste zum fruchtbaren Land und das fruchtbare Land wird wie Wald geachtet sein. Und es ist interessant, wenn Sie heute durch Jerusalem gehen, dann kann es vorkommen, dass Ihnen Tausende und Abertausende von jungen Menschen begegnen. Dieses Jahr, es war der 15. Mai 2018, da war der March of Living. Der March of Living, das sind jüdische Jugendliche aus aller Welt, aus Australien, aus Mittel- und Zentralamerika, aus den USA, aus Kanada. Und sie kommen, sie beginnen in den Orten des Holocaust. Es ist ein Marsch, wo man sich erinnern soll, wo kommen wir her? Wo sind unsere Großväter, wo sind unsere Eltern umgebracht worden? Und wo hat es geendet? Schlussendlich im neuen Staat Israel. Und so kommen diese jüdischen Menschen aus der ganzen Welt. Ich habe gesehen, es waren Zehntausende. Und jede Gruppe hat ihre eigene Fahne ihres eigenen Landes mit sich getragen. Und da kann man nur staunen und kann man nur Gott anbeten, weil der lebendige Gott hat das vorausgesagt, können wir nachlesen, in Jesaja 35 ab Vers 10. Dort heißt es, denn die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und sie werden nach Zion kommen mit Jauchzen und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein, Freude und Wonne wird sie ergreifen. Und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Und dann mitten in Jerusalem. Wir hatten letztes Jahr die Möglichkeit, meine Frau und ich, noch eine Woche länger in Jerusalem zu bleiben. Wir hatten dort ein Quartier mitten in der Altstadt, im jüdischen Viertel. Und haben wir gesehen, wie sich Gottes Wort erfüllt. Wir waren vor der Hurba-Synagoge, saßen wir, ich oft abends mit meiner Bibel auf dem Schoß. Wir haben gelesen, Hesekiel 36, 37 und so weiter. Wir haben Jesaja gelesen. Und dann lesen wir auch zum Beispiel in Sacharja Kapitel 8, Vers 4 bis 6. Und es hat sich erfüllt vor unseren Augen. Und es sollen hinfort wieder sitzen auf den Plätzen Jerusalems alte Männer und Frauen, jeder mit seinem Stock in der Hand vor hohem Alter. Und die Plätze der Stadt sollen voll sein von den Knaben und Mädchen, die dort spielen. Wir haben gesehen, jüdische orthodoxe Familien mit ihren Kindern, die waren dort am Schabbatabend. Die waren dort, sie gingen in die Hurwa-Synagoge, sie kamen raus, haben dort gespielt, haben dort zusammengesessen. Und heißt es da, und die Stadt soll wieder voll sein von Knaben und Mädchen, die dort spielen. Denn so spricht der Herr Zebaoth, erscheint dies auch unmöglich in den Augen derer, die in dieser Zeit übrig geblieben sind vor diesem Volke. Sollte es darum auch unmöglich sein? In meinen Augen spricht Gott, der Herr. Als die Jordanier 1948 Jerusalem, Ost-Jerusalem eroberten, was haben sie gemacht? Die haben jede Synagoge in Ost-Jerusalem haben sie in die Luft gesprengt. Unter anderem auch diese Hurwa-Synagoge. Und im Jahre 2017, nach der Eroberung 1967, haben ja die Israelis Ost-Jerusalem wieder erobert. Und da kamen sie und haben diese Hurwa-Synagoge wieder aufgebaut. 2010 war die Einweihung. Und es ist heute die schönste, die herrlichste Synagoge in der ganzen Altstadt Jerusalems. Es erfüllt sich Gottes Wort. Heute ist Israel zurückgekehrt aus über 140 Nationen. Sie haben wieder ein eigenes Land, wieder eine eigene Regierung. Und wisst ihr, das Schöne ist, Israel kehrt nicht nur zurück in ihr eigenes Land, sondern sie sind auch auf dem Weg, um ihrem Messias, um Jesus Christus zu begegnen. Die Juden sind dabei, sie fragen nach ihrem Messias. Sie fragen, wann wird er kommen? Wenn wir mit den Israelis sprechen, fragen sie, wann kommt der Messias? Ich weiß noch gut, ich saß im Flugzeug, es war die El Al, saß neben einem Rabbiner. Wir haben miteinander gesprochen und haben gesagt, wir warten auf den Messias Israels. Die Sehnsucht nach dem Erlöser ist da. Wir waren eingeladen bei guten Freunden in Israel zu Shavuot, das heißt zu Pfingsten waren wir eingeladen. Und dann fragt mich der Hausherr Samuel, kannst du nicht den Segen sprechen über dem Essen? Ich habe gebetet und haben wir wunderschöne Diskussionen. Sie sind nicht gläubig. Sie sind keine Christen. Aber sie haben die Sehnsucht, wann wird der Messias kommen. Wir haben gesprochen über Daniel. Wir haben gesprochen über den Messias. Wir haben gesprochen über den Frieden, der kommen soll. Aber auch die große Trübsal, die Israel noch bevorsteht. Und interessant, diese Tochter ging am nächsten Tag zur Schule, hat dann in der Schule erzählt, du, wir hatten einen Pastor da aus der Schweiz und hat uns Mut und Hoffnung gemacht. Hat gesagt, was, du bist mit einem Christen zusammengesessen? Und haben sie gesagt, ja, weißt du, der liebt Israel, der liebt die Bibel, der liebt unsere Bibel. Und hat uns Mut gemacht, weil der Messias, er kommt. Und haben die Klassenkameraden gesagt, sowas hätten sie noch nie gehört, noch nie erlebt. Und wisst ihr, Hosea sagt Folgendes. Hosea Kapitel 3, Vers 4 und 5. Danach werden die Kinder Israel umkehren und den Herrn ihren Gott und David ihren König suchen. Und sie werden sich beben zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten. Wann? Am Ende der Tage. Das heißt, Israel wird wieder sich sehnen nach ihrem Gott, wenn wir da kommen. Und der lebendige Gott sagt durch den Propheten Hosea, am Ende der Tage werden sie sich bebend zurückwenden und sie werden ihn suchen. Und interessant ist, der Apostel Paulus, selber auch ein Jude, sagt Folgendes in Römer 11. Oder Römer 9, 10 und 11 zeigt uns ja die ganze Tragik eines Gottgeweihten, nämlich Israel, das Nein gesagt hat zum lebendigen Gott in Jesus Christus. Und wie dann Israel zur Seite gestellt wird. Aber dann sagt der Apostel Paulus, er sagt dann, in Römer 11 gegen den Schluss sagt er, aber ich will euch Brüder über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit auf eigene Gedanken verfallt. Verstockung ist über Israel, einen Teil des Israel gekommen, bis zu der Zeit, da die Vollzahl der Heiden in die Gemeinde Gottes eingegangen sein wird. Also das heißt, Paulus sagt, Israel wird auf die Seite gestellt bis zu dem Zeitpunkt, wo die Gemeinde Jesus ihren Auftrag auf dieser Erde erfüllt hat. Bis wir weggehen. Und heute ist es so, in Israel fängt diese Sehnen nach dem Messias an. Und wir merken auch, die Gemeinde, ihr Zeitalter geht langsam ihrem Ende entgegen. Und interessant ist, über Israel wird es zunehmend hell und über den Nationen in erschreckendem Maße dunkel. Und interessant ist Folgendes, die Jünger, sie fragen den Herrn Jesus auf dem Ölberg, ja, was werden die Zeichen sein? Was wird geschehen, wann du wiederkommen wirst? Und Herr Jesus sagt zu ihnen, wir lesen miteinander Matthäus 24, ab Vers 3. Da sagt Herr Jesus zu ihnen, die Frage war ja, ja, wann wirst du dein Reich aufrichten? Und Herr Jesus sagt, sehe zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Und ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Das heißt weltweite Kriege. Sehe zu, erschrecket nicht. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Dann wird sich ein Volk gegen das andere erheben, das heißt Bürgerkriege, und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein, Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Denn werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Als die Jünger fragten, wann wirst du dein Königreich, dein Messiasreich wieder aufrichten? Und Herr Jesus sagt, es werden Kriege sein, das heißt Nation gegen Nation. Weltkriege, Aufstände, Bürgerkriege, Hungersnöte, weltweite Seuchen, zunehmende Erdbeben, Verfolgung und schlussendlich auch Abfall vom Glauben. Interessant, wir haben gesagt, die Juden fangen an zurückzukehren. Wir haben gesagt, das Stichdatum 1882. Die Juden kehren zurück. Und schlussendlich kehren die Juden zurück, nicht nur in ihr Land, sondern sie werden auch wieder ganz neu offen für ihren Messias. Und während Israel ihrem Licht entgegengeht, wird es über den Nationen dunkel. Können wir nachlesen in Jesaja 60, Vers 1 und 2. Und dort steht, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, Israel. Und dann fährt es weiter und sagt über den Nationen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir, Israel, habe ich jetzt eingefügt, aber es redet hier zu Israel, aber über dir, Israel, geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Interessant, Israel kehrt zurück. Nochmal Stichdatum 1882. Und während die Juden zurückkehren, haben wir nicht nur einen Ersten Weltkrieg, sondern auch einen Zweiten Weltkrieg. Die Jünger fragten dann den Herrn Jesus, ja, was werden die Zeichen sein? Da sagt der Jesus, es werden Kriege, weltweite Kriege sein. Juden kehren zurück und plötzlich haben wir den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg. Die Juden kehren zurück und plötzlich haben wir weltweit Aufstände über Aufstände in einem Maß, wie es vorher noch nie gegeben hat. Zum Beispiel die blutigen, langanhaltenden Aufstände in Russland, was schlussendlich auch zu der Gründung der UdSSR geführt hat, mit Abermillionen Toten. Man schätzt allein die Zahl unter Stalin und so weiter von über 60 Millionen Toten. Der Zusammenbruch der chinesischen Kaiserdynastie, die darauf folgenden Bürgerkriege, Gründung der Volksrepublik China und so weiter. Auch hier wieder mit Abermillionen Toten unter Mao Zedong. Wir sehen den Zusammenbruch des Osmanischen Reiches, die arabische Revolte. Im gleichen Atemzug sehen wir auch, im Folge all dessen sehen wir riesengroße Hungersnöte. Der Jesus hat gesagt, es werden weltweite Kriege sein. Es werden Aufstände sein. Es werden Hungersnöte sein. Hunger gab es schon immer. Aber in einem solchen Ausmaß wie von der Folge des Ersten, Zweiten Weltkrieges. Allein in China zwischen 1892 bis 1961, allein in China, sind über 50 Millionen Menschen an Hunger gestorben. Russland nicht mitgerechnet. Auch nicht Indien oder Afrika. Heute, nach dem World Food Program, im Jahre 2017 leiden weltweit, wie noch nie zuvor. Und wir haben alle technischen Hilfsmittel. Wir haben die Möglichkeit, die Welt hat genug Nahrungsmittel. Aber dennoch leiden heute über 850 Millionen Menschen Hunger. Auch das eine tragische Erscheinung unserer Endzeit. Die Juden kehren zurück. Die Endzeit, die letzte Phase hat begonnen. Israel geht ihrem Messias entgegen und über den Nationen wird es zunehmend dunkel. Der Herr Jesus hat den Jüngern gesagt, ja, es werden auch weltweite Seuchen sein. Ich möchte Ihnen keine Angst machen, verstehen Sie mich richtig. Ich möchte Ihnen nur aufzeigen, was heute geht, und die ganze Menschheit redet davon, ja, Friede, Friede, keine Gefahr. Die Juden kehren zurück und plötzlich haben wir die erste weltumspannende Seuche. Wer kann mir sagen, welches war die erste weltumspannende Seuche? Die spanische Grippe, 1918 bis 1920. Mit wie vielen Toten? Zwischen 50 und 70 Millionen Toten. Die Juden kehren zurück, der Jesus sagt, als die Jünger fragen, ja, was wird das Zeichen sein, wenn du dein Reich aufrichtest? Krieg, Kriegsgeschrei, Seuchen, Hungersnöte. Und dann kehren die Juden zurück, fangen an zurückzukehren in ihr Heimatland 1882. Und plötzlich haben wir die erste weltumspannende Seuche, nämlich die spanische Grippe. Dann haben wir die asiatische Grippe, 1957 bis 1958, bis zu 2 Millionen Tote. Die Hongkong-Grippe, 1968 bis 1970, 1 Million Tote. Wir haben seit 1980 haben wir eine riesengroße Seuche, die wird heute totgeschwiegen. AIDS, mit über bis heute 36 Millionen Toten. Wir haben in der Tierwelt Vogelgrippe und so weiter, Rinderwahn und so weiter und so fort. Wir haben aber auch gleichzeitig, seit die Juden zurückkehren, ein zunehmendes Maß von Erdbeben. Allein durch Erdbeben, seit dem Jahre 1883 bis heute, sind mehr als 2,6 Millionen Menschen haben ihr Leben verloren. Von den wirtschaftlichen Verlusten, persönlichen Verlusten, an Hab und Gut ganz zu schweigen. Das Erdbeben in China 1976 hat über 5,3 Millionen Häuser unbewohnbar gemacht. Oder das Erdbeben, das schlussendlich zu dem großen Tsunami führte, über 200.000 Tote, und die Katastrophe von Fukushima und so weiter und so fort. Also Herr Jesus sagt, die Juden kehren zurück. Und dann wird es eine Abfolge geben von verschiedenen Ereignissen. Und alle diese Ereignisse sollten uns als Christen aufwachen. Dass wir aufwachen und sagen, ja, Jesus kommt. Es könnte sein, dass er heute kommt. Sind wir bereit, ihm zu begegnen? Und Herr Jesus sagt, die Zeichen, die folgen werden auch sein, es wird ein zunehmendes Maß geben an Christenverfolgung. Die Juden kehren zurück, 1882 Startdatum. Und interessant sehen wir ein zunehmendes Maß an Christenverfolgung. Christenverfolgung hat es schon immer gegeben in der 2000-jährigen Geschichte der Christenheit. Aber nie so wie heute. Es hat Christenverfolgung gegeben in der Apostelgeschichte, in der Urgemeinde, im alten Rom, in der Gegenreformation, Inquisition und so weiter. Aber die Christenverfolgung heute übertrifft das Maß, wie es noch nie gegeben hat. Zum Beispiel durch die kommunistischen Regimes in der Sowjetunion, China, Nordkorea. Denken wir an die Christenverfolgung im Nazi-Regime oder heute durch den Islam. Sozialistische Regimes, totalitäre Staaten. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was heute geschieht. Open Doors schätzt die Zahl der verfolgten Christen. Oder es gibt immer so einen Verfolgungsindex von Open Doors. Und der Open Doors Verfolgungsindex sagt, dass allein im Jahr 2017 über 200 Millionen Christen unter einem hohen Maß an Verfolgung leiden. Eine so hohe Zahl wie noch nie zuvor. Und gleichzeitig sagt Herr Jesus auch, die Zeichen, die mitkommen werden, die Menschen werden vom Glauben abfallen. Nun, Glauben kann man nur, vom Abfallen vom Glauben kann man nur, wenn man mal früher beim Glauben war. Wenn man mal etwas hatte, wo man festhielt. Wenn man heute durch Europa geht, durch Deutschland geht, durch die Schweiz geht. Das war mal ein christliches Abendland. Wir waren einmal Christen. Unsere Väter, ich kann mich gut erinnern, vor einiger Zeit wurde ich angefragt, Samuel, du hast mal vor vielen Jahren hast du mal etwas vorgelesen über die Gebetstagsverordnung, Betagsverordnung in der Schweiz. Das war im Ende des 19. Jahrhunderts, da haben unsere Vorfahren in der Schweiz, da gab es große Überschwemmungen, große Nöte. Und da hat der Stadtrat von Bern beschlossen, wir führen einen Betag ein, um zurückzukehren zum lebendigen Gott. Damit wir Buße tun, damit der Herr dieses Unwetter abwendet. Und hat der Stadtrat von Bern beschlossen, einmal im Jahr wird gebetet und Buße getan und sich daran erinnert, woher wir eigentlich kommen. Was der Ursprung ist, nämlich christlicher Glaube. Aber heute, wo ist unser christliches Abendland hingekommen? Heute verleugnen wir unsere christlich-jüdischen Wurzeln. Man hat die Werte über Bord geworfen, angefangen nämlich durch eine gottleugnende Ideologie, durch eine Ideologie, die sagt, wir brauchen keinen Schöpfergott, es ist alles entstanden durch Auswahl, Selektion. Wir brauchen schlussendlich auch kein Wort Gottes, das ist alles nur so Menschenwort. Man nimmt dem Menschen jeden Glauben, jede Hoffnung, jede Zukunft. Die Jünger fragen den Herrn Jesus ja, wann wird das geschehen? Was wird das Zeichen einer Wiederkunft sein? Noch einmal, es werden Kriege sein, Aufstände, Hungersnöte, weltweite Seuchen, zunehmende Erdbeben, Verfolgung und Abfall vom Glauben. Aber interessant ist, über den Nationen wird es dunkler, aber über Israel geht der helle Morgenstern auf. Vor einigen Jahrzehnten war es praktisch unmöglich, undenkbar, dass sich ein Jude in Israel zu seinem Messias bekehrt. Als der Staat Israel gegründet wurde, da gab es keine messianisch geführte Gemeinde in Israel. Und heute schätzt man die messianisch gläubigen Juden allein in Israel auf über 20.000 eingeschriebene Mitglieder. Messianische Juden, denn Jesus Christus als ihren Herrn Jesus glauben. Und so wie ich weiß, schätzt man die Zahl auf ungefähr 300 Gemeinden allein in Israel. Bei der Staatsgründung ein Ding der Unmöglichkeit. Wie hat der Apostel Paulus gesagt? Ich will euch Brüder über dieses Geheimnis nicht im Unklaren lassen. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Israel geht ihrem Messias entgegen. Interessant, es wird dunkel über den Nationen und über Israel wird es heller. Interessant, wir sehen, vor 70 Jahren wurde der Staat Israel gegründet. Vor 50 Jahren kam Jerusalem wieder zusammen. Und wir sehen, all das sehen wir, immer wenn sowas passierte, gab es auch in den Nationen einen zunehmenden Abfall vom christlichen Glauben. Über Israel heißt es, aufmache dich auf, werde Licht. Aber über die Nationen heißt es, siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich. Die Juden fangen an zurückzukehren. Und während die Juden zurückkehren, macht sich die Aufklärung bereit. Gott wird für tot erklärt. Die Evolutionstheorie schafft sich Bahn. Die Bibelkritik ersetzt die Hoffnung und den Glauben an das Wort Gottes und es wird zunehmend dunkler. Dann kommt 1967, kommt Jerusalem wieder zurück zu Israel und über der Nationenwelt wird es nochmal dunkler. 1967, 1968. Kennen wir nicht die 68er Bewegung? Die 68er Bewegung, die ganz klar sagt, wir brechen mit allem Althergebrachten. Wir brechen mit allem Biblischen. Wir brechen mit allen christlichen, ethnischen Ordnungen. Die 68er Bewegung gilt auch ganz klar als das Jahr der sexuellen Revolution. Israel feiert in diesem Jahr ihr 70. Geburtstag. Und wird es in der Nationenwelt, wird es da besser oder wird es nicht noch dunkler? Ihr kennt doch alle das Wort Gender Mainstream. Heute weiß man nicht mehr, ob ein Mann Mann ist oder eine Frau Frau. Es wird alles wird verdreht und umgekehrt. Da weiß man nicht mehr, ob es ein Junge ist oder ein Mädchen. Du kannst sein, was du willst, Hauptsache du fühlst dich gerade gut. Zum Beispiel Facebook, USA, hat für die Angabe des Geschlechts 50 verschiedene Möglichkeiten geschaffen. Nicht Mann oder Frau, nein, 50 verschiedene Möglichkeiten. Du kannst sein, was du willst, wie du willst und wann du es willst. Die Zeitschrift National Geographic hat in der amerikanischen Ausgabe vom Januar 2017 das Thema Gender großflächig zum Thema gemacht. Das ist in der Januar-Ausgabe 2017. Und in diesem Heft wird die Geschlechtsumwandlung eines 9-jährigen Kindes gefeiert. Wo sind wir hingekommen? Israel geht ihrem Messias entgegen und über die Nationen wird es dunkler. Im April 2017 hat es eine richtungsweisende Entscheidung gegeben, nämlich was? Im portugiesischen Parlament, dass jeder Mensch ab dem 16. Altersjahr selber bestimmen kann, welches Geschlecht er haben will. 2017 entscheidet der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass weder Operation noch Hormonbehandlung oder andere körperliche Maßnahmen Bedingungen sind für die Änderung des amtlichen Geschlechtes. Das heißt, wenn ich mich gerade als Mann fühle, kann ich mich als Mann eintragen lassen in meinem Pass. Oder wenn ich mich als Frau fühle, kann ich mich als Frau eintragen lassen. Es spielt alles keine Rolle. Hauptsache, du bist das, was du dich gerade wünschest. In Deutschland ist am 1. Oktober 2017 die Ehe für alle in Kraft getreten. Die Ehe, so sagt man, sei nicht mehr ausschließlich eine Beziehungsform zwischen Mann und Frau. Ich habe am Anfang das Bild gebraucht, wie das Wochenendhäuschen von unserem Nachbarn Brand steht. Unsere Welt brennt und nicht nur ein wenig. Überall brennt es und der Krieg in Syrien hat heute so viele Flüchtlinge auf den Plan gerufen. Nicht dazu gezählt sind die Kriege in Afghanistan, Nigeria, Irak, Südsudan, Somalia, Ukraine und so weiter und so fort. Und im gleichen Atemzug sehen wir auch, wie der Antisemitismus weltweit zunimmt. Da wird in Paris, in diesem Jahr, wird eine 85-jährige Holocaust-Überlebende ermordet. Und das ist nur der Gipfel von einem Eisberg. Allein in Frankreich haben sich die antisemitischen Übergriffe sprunghaft haben sich die erhöht. Allein in den letzten 10 Jahren haben über 40.000 Juden haben Frankreich Richtung Israel verlassen. In Deutschland, da gewinnt eine Hip-Hop-Band, die ganz klare antisemitische Aussagen hat, gewinnt den wichtigsten deutschen Musikpreis. Klar, es gab viel Aufstand und so, gab viele, viele Reaktionen. Dieser Musikpreis wurde schlussendlich dann abgeschafft. Aber allein schon, dass eine antisemitische Musikband, Hip-Hop-Band mit antisemitischen Themen und Inhalten diesen Musikpreis gewinnt, zeigt uns, wo wir heute stehen. Und interessant ist, der Tag der Preisverleihung, das war der 12. April, wurde dieser Preis verliehen in Berlin. Und am genau gleichen Tag wird in Israel, also dieses Jahr wurde in Israel am 12. April 2018 all der Ermordeten vom Holocaust gedacht. Yom HaShoah. Und in Deutschland, wo diesen Yom HaShoah verursacht hat, wird an eine Hip-Hop-Band den Musikpreis verliehen für ihre antisemitischen Titel und Themen. Gleichzeitig sehen wir, wie die ganze Welt sich immer mehr auf Israel und Jerusalem einschießt. Wir sehen, wie Jerusalem immer mehr zu einem Stemmstein wird. In Sacharja 12, Vers 2 lesen wir Folgendes. Sacharja 12, Vers 2. Da heißt es, und ich werde Jerusalem für alle Völker ringsum zu einer Taumelschale machen. Wer daraus trinkt, wird ins Taumeln kommen. Auch Juda wird betroffen sein. Und Judas ist die Westbank. Auch Juda wird betroffen sein. Wenn man heute so sieht und hört, was alles so läuft mit der Westbank, mit den sogenannten Palästinensern und so weiter, da sagt der Herr, ich mache die Westbank zu einer Taumelschale. An jedem Tage mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Jeder, der ihn zu stemmen versucht, wird sich daran wundreißen. Alle Völker der Erde werden sich gegen Jerusalem zusammentun. Heute wird Jerusalem ideologisch weggestemmt. Die UNESCO hat Israel ihr legitimes Recht und Anspruch auf Jerusalem abgesprochen. Ganz klar gesagt, der Platz vor der Klagemauer ist nicht mehr das Kotel oder nicht mehr die Klagemauer, sondern Al-Burak-Platz. Ganz klar von der UNESCO Weltkulturerbe. Die UNESCO dementiert, dass Israel ein historisches Anrecht auf den Tempelberg hat. Man wirft Israel Besatzungsmacht vor und Aggressionen gegen die muslimischen Heiligtümer. Es ist ein Trauerspiel der Geschichtsfälschung. Der Tempelberg war lange bevor das Christentum überhaupt da war, lange bevor der Islam entstand, schon der heiligste Ort des Judentums. In Jerusalem hat Abraham den Isaak geopfert. In Jerusalem stand der Palast des David. In Jerusalem hat Salomo den ersten jüdischen Tempel aufgebaut. In Jerusalem wurde der zweite Tempel 70 nach Christus durch die Römer zerstört. Von hier aus sind die Juden in die ganze Welt zerstreut worden. Und nach hier führt der lebendige Gott sie wieder zurück. Jerusalem war immer das Zentrum des jüdischen Glaubens, war immer die Richtung ihrer Gebete und die Hoffnung ihrer Rückkehr. Wer die historische Verbindung von Juden und Jerusalem leugnet, der macht genau das Gleiche, wie wenn er den Holocaust leugnet. Und es ist ein weiterer Akt antisemitischer Art. Und wisst ihr, wenn wir heute so die Welt anschauen, ich mache gleich Schluss, noch 2 Minuten, 3 Minuten, dann sehen wir, was der Hesekiel sagt, Hesekiel 38. Das lesen wir Hesekiel 38, Vers 4 bis 8. Da sagt der lebendige Gott zu den Nationen, gerade auch im Norden Israels. Da sagt er, ich will euch herumlenken und dir einen Haken ins Maul legen und ich werde dich ausziehen lassen mit deinem ganzen Heer, mit Ross und Mann. Alle vollgerüstet. Sie sind ein großer Heerhaufe, die alle klein und große Schilde und Schwerter tragen. Du führst mit dir Perser, Kuschiten, Libyer, alle mit Schild und Helm. Dazu Gomer und sein ganzes Haus, die vom Hause Togarma und so weiter und so fort. Heute sehen wir, wie sich die Schlinge um Israel immer mehr zuzieht. Habt ihr gewusst, dass die Russen schon im Golan stehen? Russland hat heute Soldaten im Golan stehen. Sie sagen, sie sind die Schutzmacht, damit die UNO wieder dort ihre Posten aufbauen kann. Heute sehen wir eine große Union zwischen Türkei, Russland und dem Iran. Genau das, was wir lesen, Hesekiel 38, Vers 4 bis 9. Aber das Ziel ist nicht Schutz, das Ziel ist schlussendlich, dass man kommt auf die Berge Israels. Und noch einmal möchte ich fragen, ich will Ihnen keine Angst machen, aber ich möchte einfach Sie aufmerksam machen, wir leben heute in der letzten Zeit der Endzeit. Und gleichzeitig sagt die Bibel auch, und Herr Jesus fragt, und er fragt so in die Runde, werde ich noch Glauben finden, wenn ich wiederkommen werde? Wir haben heute in der Christenheit, in unserem christlichen Europa, einen Abfall von der Bibel wie noch nie zuvor. Israel geht ihrem Schöpfer entgegen und unsere Christenheit wird immer lauer und lauer. Und da fragt sich doch, ja, was können wir als Christen tun? Wisst ihr, ich war unterwegs in einem Gebiet, wo eine riesengroße Katastrophe war. Da gab es Überschwemmungen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich dann einen Pastor fragte, ja, was habt ihr als Gemeinde Jesus mitten in diesem Gebiet, was für eine Aufgabe? Er hat gesagt, weißt du, wir versuchen zu helfen, wo wir können. Wir versuchen Not zu lindern. Und hat er mir aber gesagt, aber weißt du, über alledem haben wir eine wunderbare Botschaft. Es ist die Botschaft der Hoffnung und die heißt Jesus Christus. Wir haben die Botschaft der Vergebung, wir haben die Botschaft des Trostes, wir haben die Botschaft, Jesus kommt wieder, wir haben die Botschaft, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und deswegen sagt auch der Herr Jesus, wenn das alles anfängt zu geschehen, und wir stehen heute mitten darin, sagt der Herr Jesus, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jesus Christus kommt und es könnte heute noch sein. Sind wir bereit, um ihm zu begegnen? Nicht in uns selber, nicht in unserer eigenen Kraft, sondern einfach, indem wir uns ganz nahe zu Jesus halten. Ich habe einen wunderschönen Grabstein gesehen. Wir waren in England, wir haben unseren Sohn dort besucht. Da stand auf einem Grabstein ein wunderbarer Vers. Ich kann nichts bringen, stand drauf. Ich kann nichts bringen, aber ich halte mich einfach nur an das Kreuz des Herrn Jesus. Und genau das dürfen wir tun. Uns einfach ganz nahe bei Jesus aufhalten. Bei ihm sein und bei ihm bleiben, bis dass er wiederkommt. Möge der Herr Jesus Ihnen Gnade schenken, auch in dieser nicht einfachen Zeit, in der wir heute leben. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, wir wollen dir aus tiefstem Herzen Danke sagen. Danke sagen für all das, was du getan hast am Kreuz von Golgatha. Und Herr Jesus, wenn wir heute in unsere Welt hineinschauen, dann können uns Angst und Bange werden. Aber du hast es gesagt in deinem Wort. Du hast gesagt, ich werde mein Volk zurückführen und gleichzeitig würde es über die Nationenwelt dunkel werden. Und wenn das geschieht, sollen wir auch unsere Häupter erheben, weil sich unsere Erlösung naht. Wir wissen nicht, wann du kommst, wir wissen aber, Herr Jesus, dass du kommst und es könnte heute noch sein. Und so wollen wir bereit sein, um dir zu begegnen. Danke, Herr Jesus, aus tiefstem Herzen. Amen.